glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, heute machen wir einen Live-Podcast.
Ja.
Hast du das gedacht, dass wir jemals live einen Ich glaube, es hackt-Podcast einspringen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten und tatsächlich auch so viele Hörerinnen und Hörer haben, ehrlich gesagt.
Ja, wir machen es heute live von der ITSA in Nürnberg, wie wir in einer vorigen Folge schon angekündigt haben. Und ich habe gelernt, man muss bei so einem Podcast alle paar Jahre mal so eine Onboarding-Folge machen. Das heißt, man muss kurz erklären, warum macht man das? Wer ist das überhaupt, der da spricht? Haben wir jetzt die letzten 90 Folgen vergessen? Also, wer bist du eigentlich?
Okay, also ich bin der Tobi Schrödel. Ich mache IT-Sicherheit, seit ich gefühlt denken kann.
Nicht so lange her.
Nee, ja. Noch nicht so. Ja, danke. Und ja, ich beschränke mich hauptsächlich auf Awareness-Vorträge. Also ich mache so ein bisschen Lifehacking und so, solche Sachen. Ein bisschen Fernsehen hin und wieder, schreibe ein bisschen was. Und mein größtes Hobby ist Podcasten mit dir.
Ach, das geht runter wie Öl. Ja, ich bin der Rüdiger Trost. Ich mache auch IT-Security seit 25 Jahren ungefähr und ich kümmere mich mehr um die Sicherheit von Unternehmen. Deswegen haben wir, ergänzen wir uns sehr gut, weil du machst die Vorträge eher für die Consumer und ich komme so von der Business-Casper-Seite dazu.
Ja.
Und deswegen machen wir diesen Podcast gemeinsam seit, ja, 5 Jahren jetzt. Also wir haben während Corona angefangen, weil wir, ja,
nichts zu tun hatten,
wollten ein bisschen was machen und haben uns dann getroffen. Und heute auf so einer Messe ist mal eine Chance, auch mal zu sehen, wer uns hört. Aber es ist ja schon komisch, beim Podcasten gesehen zu werden, weil wir haben ja eher so Radiogesichter, ja. Deswegen, wir haben für jeden hier im Publikum eine Maske dabei. Die könnt ihr aufsetzen, wenn ihr das Podcast-Feeling wie ein Podcast haben wollt und uns nicht sehen wollt, könnt ihr die gerne aufsetzen oder mit nach Hause nehmen. Also wenn ihr es nur auf die Ohren haben wollt, haben wir das auch für euch.
Extra
haben wir auch
vorbereitet.
Ja. Und ich wollte ja mal gucken, wer hört uns denn? Das ist ja mal Chance. Wenn du live vor Publikum hast, dann weißt du, wer uns hört. Aber ich sage euch, ich wusste auch schon vorher. Weil ich habe Spotify entdeckt. Ich habe ja vor 2 Folgen gesagt, habe ich gemeint, ja, ich habe die Spotify-Kommentare einfach übersehen. Weil ich die App nicht nutze, weil ich die scheiße finde. Kann man so sagen? Mag ich nicht. Aber für die Hörer gucke ich auch ab und zu mal rein. Und habe die Kommentare. Es gibt einen Kommentar zum Beispiel zur letzten Folge von Stefan E. Der heute auch hier ist, ne?
Ja,
also der ist, heute ist
ein ehemaliger Kollege von mir.
Ja, ah, okay. Der hat einen sehr guten Einwand gehabt oder hat zumindest eine Ergänzung gehabt, hat gemeint so, naja, weil wir gesagt haben, warum heißt es eigentlich USB auswerfen? Das macht ja auch gar keinen Sinn.
Hast du gesagt?
Ich habe das gesagt. Also wir können ja gerne mal fragen, wer auch diesen Schaden hat wie der Tobi, dass man USB sicher entfernt, bevor man USB-Stick raus.
Ein USB-Stick wird ausgeworfen, damit die Daten fertig geschrieben werden und nicht in irgendeinen Puffer flöten gehen, während du den Strom abziehst. Mal ganz blöd gefragt. Nur mal einfach so, in den Raum mit Hand heben, wer wirft den USB-Stick aus, bevor er ihn abzieht? Selbstverständlich. Schau mal, das ist doch ganz klar die Mehrheit.
Ja, ja, das ist alles, also das ist gelogen, das glaube ich nicht. Aber in diesem Kontext, weil ich gesagt habe, warum heißt es denn auswerfen, hat der Stefan kommentiert, so, naja, es heißt ja auch E-Mail CC, ist ja, kommt ja auch von der Carbon Copy, also vom
Kohlepapier.
Kohlepapier damals, ja. Also es haben so ein paar Sachen aus der weiten Vergangenheit, also deiner Jugend, auch irgendwie so in die Neuzeit geschafft, ja, schon sehr interessant. Aber, und ich habe Spotify, ich habe das echt entdeckt und da habe ich gesehen, okay, da kann man gucken, wer uns hört. Mhm. Und mir war das gar nicht bewusst, also vielleicht ist es euch auch nicht bewusst, aber man sieht als Podcaster, wer einen hört. Zumindest so ein bisschen aggregiert. Wir wissen zum Beispiel, unser Publikum ist sehr männlich,
ja,
78,7%.
Ja. Das ist themabasiert.
Nee, das ist schon deine Schuld. Wir sehen auch, die Hörer, die sind alle...
Hast schon verstanden, dass man uns nur hört und nicht sieht.
Also es steht auch drin, die Hörer sind sehr sehr reich und gut aussehend. Ja, das steht da auch drin.
Was?
Und also wahrscheinlich ihr seid wahrscheinlich zwischen 35 und 44 Jahren alt. Das ist so die Range, die wir haben. Ein paar Ältere, ein paar Jüngere. 0,7% unter 17. Das sind wahrscheinlich... ja. Meine Kinder
oder so. Ich wollte gerade sagen, ja, das dürfte aus deinem Haushalt kommen.
Aber, und dann habe ich, also das Interessante ist, ich kann über diese Podcast-Plattform, kann man einige Sachen sehen, über welche Plattform man gehört wird. Und ich habe am Anfang überlegt, ob wir Spotify überhaupt nutzen wollen als Podcast-Plattform, weil das ist ja schon umstritten. Also man kann den Daniel Eck mögen oder nicht. Ja, also ich bin bei eher nicht. Man kann auch das Spotify-Geschäftsmodell mögen oder nicht. Ich bin auch bei eher nicht. Aber habe gesagt, okay, gut, da sind scheinbar die Leute. Und es ist auch so, weil 36% unserer Hörer kommen über Spotify. Das ist schon ein Haufen.
Ja, das ist ein Drittel. Also ja. Im Endeffekt, wenn du siehst, wie viel es sonst noch gibt, dann ist das auch führend, ne? Wenn man da so sieht. Also mehr als doppelt so viel.
Apple Podcast natürlich.
Platz zwei.
Und die klassischen Apps, so Overcast und Pocketcast, ganz, ganz wenig, 2%. Und ich kann euch nur sagen, guckt euch mal diese Apps an. Das ist zum Podcast hören viel, viel angenehmer. Viel, viel schöner. Bei
Spotify meinst du?
Ja.
Aber das hast du ja schon. Also mach mal das, also ganz ehrlich, Spotify läuft zu Hause. Du hast deine Sonos-Lautsprecher oder sonst irgendwas. Es ist alles drin. Die App ist drin. Du hörst damit in der Küche, im Schlafzimmer, im Bad oder was auch immer. Da wechselst du für einen Podcast nicht die App. Und ich glaube, dass deswegen Spotify dafür ist.
Wahrscheinlich. Also wir werden auch weiter bei Spotify veröffentlichen, weil natürlich
absolut.
Wir gehen dahin, wo ihr seid. Kein Problem. Auch wenn ihr es nicht mag. Nicht mal. Du, wir haben Themen mitgebracht. Wir haben heute auch ein sehr ernstes Thema und ich möchte euch bitten, ihr kriegt auch alle eine Hausaufgabe, auch die Hörer, die heute nicht da sind, bitte. Wir haben am 14. Oktober entscheidet sich, ob das Internet oder unsere Benutzung vom Internet noch weiterhin so ist wie bisher. Denn dann wird im EU-Parlament entschieden, ob wir eine sogenannte Chat-Kontrolle haben wollen.
Und ich befürchte ganz ehrlich, dass dies diesmal durchdrücken werden. Also Deutschland hat ja schon gesagt, sie wollen sich mit der neuen Regierung, also nach der Ampel, nicht so oft enthalten, wie sie das früher gemacht haben, sondern sie wollen immer öfter abstimmen und eine Meinung abgeben. Aber ich befürchte, ganz ehrlich, dass es nicht die Meinung ist, die ich vertrete und ich wichtig kenne, auch nicht deine ist.
Nein, also definitiv nicht. Bei der Chatkontrolle geht es im Prinzip darum, dass unsere verschlüsselten, Ende-zu-Ende verschlüsselten Chats mit Signal, mit WhatsApp, mit irgendwelchen Apps in Zukunft auch durchsucht werden können, ob wir da, sage ich mal, illegal Daten teilen. Also sexualisierte Kinder-Content sozusagen ist natürlich das, was immer vorgeschrieben oder was vorgeschoben wird, wenn man sagt, wir wollen.
Ja sagen.
Ja klar, ja natürlich. Völlig
zu Recht.
Natürlich.
Also da ist natürlich auch eine Straftat drin, wo jeder sagen wird, das geht nicht. Die Frage ist nur, ist eine Chatkontrolle das richtige Werkzeug dazu? Denn, und das ist das größte Problem, es öffnet ja auch Tür und Tor für Verbrecher, aber jetzt nicht in dem Sinne, was man hier verhindern will, sondern eben gegen uns als normaler Nutzer.
Du machst die Sicherheit für alle, die WhatsApp nutzen, die Signal nutzen, die Threema nutzen, schlechter am Ende, weil du sagst, es gibt auf jeden Fall diese Hintertür. Und diese Hintertür in die Chatprotokolle, in die verschlüsselten Chats, die kann nicht minimal invasiv sein. Das ist auf jeden Fall eine Hintertür, die eine Ermittlungsbehörde nutzen kann, auch vielleicht dann später mal für andere Verbrechen, dass man sagt, okay, ja gut, gucken wir doch mal, ob der irgendwie Online-Filme streamt oder da Links teilt oder sowas zu Online-Streaming-Portalen, was ja total eine Lappalie ist irgendwo. Aber die Gelegenheit, das zu analysieren, ist natürlich da.
Absolut da. Wobei man fairerweise auch sagen muss, wir haben auch andere Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel die Maut nimmt, da hat es ja auch am Anfang geheißen, oh, dann werden alle Kennzeichen erfasst und dann könnten die auch reingucken. Das ist ja tatsächlich auch nicht im großen Stil passiert. Insofern, da gibt's schon auch ein Argument dagegen. Aber ich bin völlig bei dir, dieses Türchen ist drin und ich denke mir, dass das deutlich häufiger genutzt werden wird, als uns lieb sein wird. Und es ist, wie du richtig sagst, nicht minimalinvasiv, sondern das ist ein Virus im Gerät.
Ja.
Das geht einfach
nicht. Nein, das geht einfach nicht, weil wir haben das Gerät und alles, was auf dem Gerät ist und wir kommunizieren verschlüsselt, das soll auch verschlüsselt bleiben.
Ja.
Soll nicht mitgelesen werden können, auch nicht in dem Fall, wenn man sagt, ja, Kriminelle nutzen das auch. Ja, aber Kriminelle fahren auch VW zum Banküberfall. Und können dann, kannst du auch nicht sagen, nee, wir verbieten jetzt VW, als jetzt in Bildern gesprochen. Ja,
ich weiß.
Also
das ist mit Küchenmesser genauso, also diese Diskussion gibt's schon länger. Ich meine, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich verstehe schon auch, weil dieses Internet, so wie wir es jetzt nutzen, ist leider nicht mehr das Internet, was wir vor 15 Jahren aufgebaut haben, wo wir alle gesagt haben, hey, damit bringen wir Bildung in den letzten Winkel dieser Erde, in den Urwald, zu den auch jungen Mädchen und Frauen, die, sage ich mal, in der Taiga, in der Steppe leben, auch die kriegen die Chance, Informationen zu kriegen, sich zu bilden und ähnliches. Und machen wir uns nichts vor, wir als Menschheit haben dieses tolle Netz, diese fantastische Funktion schon auch echt kaputt gemacht. Also was da alles passiert, rumläuft, wie man beleidigt wird, wie es Hass im Netz gibt, wie man politisch drangsaliert wird teilweise, ist schon schwierig. Und machen wir uns nichts vor, genau das Problem, wir sehen es ja in den USA, da ist plötzlich eine Regierung dran, die sehr schnell sich wandelt Und wenn dieses Werkzeug da ist, wird es dann auch einfacher genutzt werden, weil dann auch solche Gesetze viel leichter durchgedrückt werden.
Definitiv. Und dieser vorgeschobene Punkt, dass man, also Bilder von Kindern und so weiter, ja, also sexuell Missbrauch,
man kann nicht drüber
Bilder, alles, ja. Okay, das ist etwas, was wir alle nicht wollen, aber das ist natürlich auch nur ein vorgeschobenes Argument, was immer zieht, wo du schon gesagt hast, da stimmen alle zu. Und selbst die Organisationen, die sich um Kinderschutz bemühen, sagen, das ist eine ganz schlechte Idee. Weil wenn du über eine KI oder wie auch immer die Geräte von allen Leuten, alle Chats da durchsuchst nach dem Material, da wird es false positive geben. Und zwar Tausende. Das heißt, die Verbrecher werden in dieser Masse mitschwimmen letzten Endes. Die werden noch schlechter enttarnt, weil es eben so viel Grundrauschen an false positive gibt. Und ein false positive in dem Fall ist fatal. Weil wenn du einmal in dem Verdacht bist, als Nutzer, dann hast du verloren.
Also ich bin völlig bei dir, dass ein False Positive eine Katastrophe ist. Da gibt es ja auch schon jetzt Beispiele, haben wir auch schon mal drüber geredet und Ähnliches. Ich glaube allerdings nicht, dass die tatsächlichen Nutzer so dann in dem weißen Rauschen mitschwimmen, dass man sich selten enttarnt. Ich glaube schon, dass die dann auch drauf sind. Und vor allem glaube ich auch, dass insbesondere welche, die jetzt nicht so IT-affin sind, schon auch die Angst haben, dann enttarnt zu werden und es vielleicht doch nicht teilen und Ähnliches. Also
ja,
so ganz schwarz-weiß ist es nicht.
Aber auch du wirst dich wahrscheinlich in deiner Kommunikation einschränken. Das heißt, du wirst dich vielleicht selbst ein bisschen zurücknehmen und vielleicht Dinge nicht mehr teilen oder Dinge nicht mehr schicken. Das heißt, du zensierst dich auch selbst. Das ist auch ein Grund letzten Endes, ja?
Ganz klar.
Also die Hausaufgabe bitte für alle Hörer. Sprecht mit jedem Politiker, den ihr ans Telefon kriegt und sagt, ey, wir müssen da dagegen halten, weil wenn Unternehmen wie Signal, denen ich wirklich vertraue, eine sichere Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen, sagen, wir werden die EU verlassen, wenn das passiert. Und das ist konsequent. Das müssen die machen, weil die können nicht sagen, ja gut, wir sind weltweit aktiv, aber in Europa ist der Schutz nur so halb geil. Das geht nicht. Die müssen dann weg. Und das ist für mich, das wird passieren. Wenn wir am 14. Oktober damit ja stimmen, dann haben wir Privatsphäre im Internet in meinen Augen erledigt.
Ja, könnte sein. Apropos Privatsphäre. LinkedIn ist ja auch nicht so privat, sondern da geht es ja darum, dass man sich eher nach außen präsentiert, also dass man insbesondere seine Firmenkontakte pflegt und hegt und so weiter und so fort. Die haben jetzt auch was gemacht, was auch nicht so toll klingt, was wir aber auch schon bei anderen Firmen gehört haben.
Ja, LinkedIn, ich meine, die Business-Kasper hier auf der Messe werden es kennen. Ja? Also die wollen natürlich unsere Daten nutzen, um ihre KI zu trainieren, wie es die meisten Portale und Social Networks auch genauso wollen. Und die machen das aber relativ, also eigentlich wie alle, die sagen, du hast ein Opt-out. Du hast jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wenn du bis zum, glaube, 3. November sagst, nag mich auf das Datum fest.
Wir schauen nach.
Wenn du das nicht willst, dann kannst du es ausschalten. Ansonsten bist du mit drin. Dann ist dein Profil, Daten, deine Berufsdaten, also dein Job und die Description, alles das, was du postest in dem Portal oder in Gruppen und auch jede Art von Feedback, die du auf irgendwelche Postings gibst, wird zum KI-Training verwendet. Und jetzt muss man eben wissen, will ich mit meinen Daten dafür da sein, die KI von irgendeinem Unternehmen, in dem Fall LinkedIn, das zu Microsoft gehört, zu trainieren? Kann jeder entscheiden. Man kann es ausschalten und macht das bitte heute.
Damit man es nicht vergisst.
Damit man es nicht vergisst.
Aber ist das nicht, eigentlich ist doch das Grundsatzthema dieses Opt-out. Also dass wirklich ein neues Feature kommt, wo es heißt, ihr seid erstmal alle drin, außer du machst es nicht. Ich habe da, ehrlich gesagt, bin ich Befürworter von diesem Szenario, allerdings nur bei der Organspende. Also da bin ich Fan davon, dass eigentlich alle Organspender sein sollten, außer man optet sich out. Im Internet bin ich eigentlich vom Gegenteil. Da halte ich sogar diese Vorgehensweise für ein bisschen kritisch. Aber es ist halt wieder so ein Ansichtssachenthema.
Ja, ist es total. Und ich meine, gerade bei der, also wenn du von Organspende sprichst, bei der digitalen Patientenakte ist ja auch so, dass du erstmal sagen musst, ich möchte nicht Teil davon sein, weil die total unsicher ist.
Ja.
Dementsprechend schaltet das aus, wenn ihr wollt.
Ja.
Weil LinkedIn, muss man sagen, der meiste Content, den ich da sehe, ist KI generiert jetzt schon. Das heißt, die KI trainiert sich wieder mit KI-Bullshit und wird wahrscheinlich auch nicht besonders besser damit, wenn es jetzt meine Profildaten noch mit reinnimmt. Ja, also man kann das einstellen. Das Feature heißt, wenn ihr es ausschalten wollt, Daten zur Verbesserung generativer KI. Findet ihr in den Datenschutzeinstellungen relativ einfach.
Auf Seite 34.
Es ist direkt ganz oben. Also es findet man. Man findet es. Immerhin.
Du hast mir letztens erzählt, dass du auf iOS 26 abgedatet hast und hast ein bisschen geklagt über Liquid Glass, dass es So, jetzt pass auf. Ich war letzte Woche in Frankfurt auf einer Veranstaltung, sehr kurzfristig, weil jemand krank geworden ist. Ich bin eingesprungen für den Vortrag. Und das war während des Abendessens. Also die Gäste haben Vorspeise bekommen, dann habe ich 20 Minuten Vortrag gemacht, dann haben die Hauptspeise gehabt, dann kam ich wieder und so weiter.
Also das ist zwischendrin auf iOS aktualisiert?
Nein, ich nicht. Aber pass auf, es war noch geiler. Wir haben einen kompletten Techniktest gemacht, so um 16 Uhr. Wir haben das Bild gemacht, Ton getestet, da war so ein Techniker, Mikrofonierung, alles und so weiter und so fort. Und dann komme ich so 20 Minuten vor Vortragsbeginn an und dann sehe ich in dem Vorschau-Monitor das Apfel-Logo mit so einem Balken, der vor, und ich sehe noch oben noch so Update, noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten und so. Dann schaue ich den Techniker so an und sage, machst du jetzt gerade ein iOS-Update? Also, ja.
Ja.
Hey, du hast aber echt Balls of Steel, wollte ich da mal sagen.
Ja.
Wer hat, also, du weißt ja, was danach alles steht. Also, das lief. Der hat es ganz entspannt durchgezogen. Das Update war kurz vor knapp fertig. Ich meine, allein daran, du hast ja erzählt, bei dir hat es eine halbe Stunde gedauert. Und dann habe ich mir aber zu Hause gedacht, nach dem Vortrag, wenn der das kann, dann kann ich es auch. Also habe ich auch auf iOS 26 abgedatet. Und beim Handy muss ich sagen, zum Beispiel, habe ich das Problem nicht mit Liquid Glass. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, warum es bei mir nicht so problematisch ist wie bei dir.
Du hast bessere Augen?
Nein, im Gegenteil wahrscheinlich. Ich habe einen dunklen Hintergrund. Mhm. Und Liquid Glass mit einem hellen Hintergrund finde ich katastrophal. Mit einem dunklen ist das total umgänglich und okay.
Ja, es mag am Bild liegen, aber ich ändere nicht mein Bild, weil irgendein Designer bei Apple gesagt hat, wir machen jetzt alles transparent.
Natürlich
nicht. Mach ich nicht. Aber auch interessanter Fakt, die meisten unserer Hörer nutzen Android. Auch wenn wir so viel über Apple sprechen, das ist witzig. Also auch das haben wir, gesehen. Ja.
Komisch, ja. Aber dabei können wir da nie was zu sagen.
Wo du über Veranstaltungen sprichst, wir waren ja vor 2 Wochen, waren wir in Münster gemeinsam, haben da auch gepodcastet.
Ja.
Und ganz witzig, ich bin dann, also Münster, München, muss am nächsten Tag wieder München sein, bin geflogen und da geht ein Flieger um 21 Uhr, also echt sehr spät.
Möchtest du nicht erstmal erzählen, wie du hingeflogen bist?
Wieso?
Was? Erzähl doch mal kurz, wie das war nach der Landung.
Ja, ich bin abgeholt worden vom Tobi und er hat einen Laptop aufgeklappt und hat ein Bild drauf gehabt, auf dem drauf stand,
er sagt, Rüdiger Trost, Pornhub Casting,
ja,
stand da. Und da stand ich eine halbe Stunde am Eingang und wartete, bis Rüdiger rauskam.
Und allein diese Genugtuung, dass du da eine halbe Stunde stehst mit dem Notebook, mit dem Bild, hat mir schon...
Aber es hat jeder geguckt. Und als sie dann gesehen haben, wer Rüdiger Trost ist, dann haben sie alle... Also, okay. Also ich habe dich abgeholt.
Ja, also Rückreise.
Okay.
Rückreise. Wir haben gepodcastet und du hast keine Tasche dabei gehabt. Das heißt, ich musste sein Mikrofon einpacken in meine Tasche. Ich bin nur Handgepäck, habe das in meine Tasche gepackt. Fahr zum Flughafen, war viel zu früh, 4 Stunden zu früh am Flughafen. Kennt das, der Horror, du sitzt da und weißt nicht, was du tun sollst. Gehe ich rein... Und der Flughafen ist wirklich klein und da ist wirklich kein Schwein gewesen. Der ganze Flughafen leer. Und kennst du Shrek? Da gibt's diese eine Szene, wo der eine durch diese Absperrbänder geht, so im Kreis. Und so war das auch. Also Security-Kontrolle. Die Security,
ich weiß, was du meinst.
Die haben mich schon gesehen. 4 Leute sehen mich da so aus.
Diese Bänder, wo du so S-förmig langlaufst, genau, wie vor der Achterbahn, aber du musst komplett langlaufen, genau, obwohl niemand da ist.
Da war kein Mensch. 4 Leute schauen mich an, ungefähr gefühlt eine Viertelstunde, wie ich da so links, rechts, und schauen mich schon so an. So, ja, da kommt da der Depp her. Und dann sagt er zu mir, nach München, oder? Ich so, schau mich an, wieso? Dann so, ja, nach Mallorca sehen sie nicht aus, weil es geht heute nur noch ein Flieger nach Mallorca und nach München. So, ja, okay.
Ach, guck mal.
Ja, also offensichtlich habe ich lange Hosen angehabt und bin nicht nach Mallorca geflogen. Dann scannt er mein Equipment. Und dann sagt er so, sind Sie Sänger? Ich muss mir kurz überlegen, so, Sänger? Ich? Nee, ich kann auch nicht singen. Er sagt, ach, die Mikrofone. Nee. Also, Podcaster. Ah, ich dachte, okay, Podcaster, jetzt lachen Sie sich tot. Sagt er, Podcaster, ja, was denn für ein Thema? Sagt die IT-Sicherheit. So, IT-Sicherheit? Ah ja. Was halten Sie von TikTok?
Ah, okay.
Und dann, ja, also TikTok ist bei mir zu Hause verboten, darf keiner nutzen, weil Privatsphäre-Problem, Algorithmus-Problem, hat dann... Dann kam eine Kollegin dazu und dann standen dann 5 Leute an Security, musste so einen Kurzvortrag über TikTok halten. Und dann so, also das Ergebnis war, nutzt es nicht und war total nett, die haben sich total interessiert. Ich habe ihnen auch die Karte gegeben und ich hoffe, die hören auch zu. Also Service in Münster-Osnabrück am Flughafen, super. Komm jederzeit gerne wieder vorbei und reden über TikTok.
Außer die Bänder, die könnte man so zur Fastlane machen. Weil wir gerade beim Flughafen sind, mir ist was aufgefallen, ich fliege ja relativ häufig und auch ins europäische Ausland immer wieder, also Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei und Italien und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass immer dann, wenn wir aufsetzen, und ich bin einer, wie viele andere, die sofort beim Touchdown, da hat er noch nicht mal den Umkehrschub rein, mache ich den Flugmodus aus.
Nicht vorher? Bin ich wieder der Einzige, der das vorher macht? Okay, gut, erzähl weiter. Ich mach's ja.
Es ist wahrscheinlich bei dir genau dasselbe. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich dann fast immer ein Netz bekomme von einer Firma, die heißt Mobitel. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein großer Anbieter, sondern das ist ein relativ kleiner. Bei dem bleibst du aber dann, weil wenn du einmal eingeloggt bist, bleibst du da. Ich habe folgenden Test gemacht. Wenn du auf der Start- und Landebahn sofort online gehst, bin ich fast immer bei Mobitel. Warte ich, bis wir am Terminal stehen, bin ich bei den großen Anbietern, also Telekom, Vodafone, Magenta, wie auch immer die heißen mögen. Ich habe das Gefühl, es ist eine reine Vermutung, dass da ein sehr kluger Mensch sich auf allen Landebahnen einfach den Mast hingebaut hat von Mobitel, weil er dann sofort erstmal das stärkste Signal gibt, sich die Handys alle dort einbuchen, insbesondere von Touristinnen und Touristen, und die dann erstmal dort bleiben und Geld kassieren. Mobitel hat aber kein eigenes Netz, das sind so Roaming-Partner, ja. Die verdienen einfach mit. Und der hat einfach durch eine kluge Positionierung, greift der einfach die Leute ab.
Das ist doch total smart.
Ja, mega. Ich finde die Idee total super. Aber es ist eine reine Vermutung, aber vielleicht kann der eine oder andere auch mal selber mal prüfen und gucken, früh einschalten, nach dem Aufsetzen rüber.
Ja, klar. Mache ich auch immer. Ja,
also USB-Stick auswerfen. Ja. Genau. Und dann gucken, ob es Mobitel wird oder jemand anderes.
Ja, jetzt haben wir heute schon über LinkedIn gelästert, wir haben über Spotify gelästert. Da fehlen noch ein paar. Vielleicht können wir morgen noch über andere lästern, aber heute würde ich gerne noch mal ein Wort zu Apple sagen. Also Apple hat natürlich eine sehr große Macht mit dem App Store, weil sie entscheiden können, welche App kommt rein oder welche App fliegt raus. Und eine App ist jetzt rausgeflogen aus dem App Store, wo ich sagen muss, das finde ich schon kritisch, weil es gibt eine Ice-Block-App, also eine ICE-Warn-App, also die ICE, das ist diese Behörde in den USA, die sozusagen die Migranten
abschiebt,
jagt und abschiebt. Alles, ja, also und da gibt's eben eine App, wo man einstellen kann, die sind jetzt hier gerade unterwegs in diesem, da kriegt man einen Radius von 5-6 Kilometer, sagen, okay, hier in diesem Gebiet patrouillieren die gerade. Also dann
kann man im Haus bleiben und nicht in die Kontrolle geraten.
Genau. Und eben diese App wurde jetzt entfernt mit dem Hinweis auf die Sicherheit der ICE-Agenten.
Okay, das ist interessant, weil von der Technik her nutzt diese App ja nichts anderes wie so eine Warn-App. Also was weiß ich, hier ist Tsunami oder Überflutung oder Stromausfall oder sonst irgendwas. Sie warnt halt in dem Fall vor Polizeikontrollen. Und jetzt wird's mit der Begründung rausgenommen, es schützt nicht oder es gefährdet die Polizisten.
Ja, weil man sagt, auf die Polizisten wird dann gewartet und die werden dann überfallen oder sonst was. Und der Take, den ich eigentlich machen will, ist, Apple hat da eine Macht, über Dinge zu entscheiden, sollte Apple das entscheiden. Also man weiß natürlich nicht, ob die einen Anruf aus dem Weißen Haus bekommen haben, nimmt diese App raus. Oder ob sie vorauseilend gesagt haben, das könnte mal irgendwie.
Also das kann ich nur spekulieren. Ehrlich gesagt glaube ich, dass da eher ein Anruf kam und das Apple nicht von sich aus gemacht hat, aber das ist total schwierig.
Aber es zeigt natürlich, was wir für eine Macht abgegeben haben an diese App-Stores mit solchen Sachen.
Also ja, natürlich. Weil wenn die App nicht da ist, haben einfach tausende Menschen tatsächlich ein Problem. Aber wollen wir aufhören mit einem schönen Thema?
Gerne.
Und schießen die ganze Geschichte einfach mal ins All? Ja. Ich habe letztens gelesen von einem Fall, der hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Also du kennst ja immer diese Scammer, Prinz von Uganda oder sonst irgendwas, der dir irgendwie als Erbe da ein paar Millionen hinterlassen will, oder insbesondere so Love-Scammer, die dir vorgaukeln, weiß Gott was, dass sie in dich verknallt sind und damit auch, ich sag mal, älteren Damen und Herren die Rente aus der Tasche ziehen und natürlich mit KI-generierten Bildern da anlaufen. Ich habe letztens was gelesen und ich fand das phänomenal. Da hat es einer tatsächlich geschafft, deswegen finde ich der hat es tatsächlich auch verdient. Der hat einer älteren Dame aus Japan erzählt, er sei Astronaut auf der ISS. Und dann haben sie länger gechattet und dann hat er sich so in sie verliebt, dass er sie gern besuchen würde, aber ihm fehle das Geld für den Rückflug. Und er hat es dann geschafft, dieser Dame $30.000 aus der Tasche zu leihen. damit sie ihm den Rückflug und fürs Benzin und alles bezahlt.
Das ist ja auch gemein, die schießen sich da hoch und dann musst du für den Rückflug zahlen.
Eben nicht.
Das habe ich auch schon mal gehabt.
Es ist ja nicht so, wenn du bei der NASA, bei der ESA, was gibt's noch, die JAX, diese japanische Air-Dings, SpaceX auch, wenn du da hochfliegst, darfst du immer wieder kostenfrei mit Rückflug. Aber ich habe extra nachrecherchiert, tatsächlich hat die NASA mal gesagt, was ein Rückflug eines Astronauten tatsächlich kostet und es sind 50 Millionen. Also
der Rückflug.
Nur der Rückflug kostet 50 Millionen. Das ist
also würdest du für deine Frau nur ein Hinticket kaufen? Quasi.
Nee, würde ich nicht.
Würdest du nicht?
Ich würde entweder mitfliegen und oben bleiben oder sie selbstverständlich wieder zurück.
Ach, so schön.
Ja.
Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger. Danke euch.
Danke euch.